Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Bundesweite Maskenpflicht hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schon gefordert. Um uns herum, in Belgien, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, in Österreich, da sind die Infektionszahlen noch weit höher als hier. Da warnte die Kanzlerin am Wochenende die Bevölkerung: Ich bitte Sie, so ihre Worte, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort. Darüber wollen wir sprechen. Ein Blick vor die Türe am Wochenende zeigt nämlich, die Flohmärkte etwa, um ein Beispiel zu nehmen, an einem schönen Oktoberwochenende, sind brechend voll. Die Menschen verhalten sich nicht nur vernünftig. Lokale Shutdowns hält Karl Lauterbach etwa, der SPD-Gesundheitsexperte, gegenwärtig für möglich. Angela Merkel rät also dazu, Kontakte erneut einzustellen, wenigstens aber zu verringern. Den Münchner Soziologen Armin Nassé habe ich gefragt, was bewirkt das alles für Individuum und Gesellschaft?
Dass die Kanzlerin diese Sätze sagt, kann man ja doppelt interpretieren. Das eine ist, offensichtlich sind manche der Vorsichtsmaßnahmen, wie sie sich vorgestellt hat, nicht durchsetzbar gewesen bei den Ministerpräsidenten. Auf der anderen Seite kann das ja auch heißen, es wird jetzt tatsächlich an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert. Das halte ich eigentlich für keine schlechte Form, mit der Krise im Moment umzugehen. Und es wird ja nicht gesagt, bleibt alle zu Hause, geht nicht auf die Straße, macht gar nichts, halbiert eure Kontakte. Das ist, glaube ich, auch noch mit einem angemessenen Leben durchaus kompatibel.
Dann gibt es meistens aber auch, und damit muss man ja auch rechnen, nicht nur als Soziologe, sondern das weiß auch der einfache Familienvater, gebe ich eine Losung aus, muss ich mir gewiss sein, auch mit den Gegenreaktionen rechnen zu müssen. Also auf Vernunftappelle und soziale Kontrolle folgt natürlich dann immer auch der Versuch auszubüchsen. Dann kommt wiederum der Versuch, das einzuhegen. Das endet dann am Ende bei Anschwärzen, Denunziation, Blockwartmentalität und ähnlichen Dingen. Das können wir doch nicht wollen.
Nein, das können wir auf gar keinen Fall wollen. Es ist unglaublich schwer zu entscheiden. Im Moment sind wir in der Phase natürlich, wo viele Menschen auch einsehen, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann gibt es immer noch eine riesengroße Zustimmung eigentlich zu all den Maßnahmen. Es regt sich natürlich, also Widerstand will ich das gar nicht nennen, sondern mehr sowas wie Unbehagen. Ich will mal sagen, das ist ja auch gut so, dass sich das regt. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass diese Gesellschaft sehr lebendig ist und dass auch durchaus ein Diskurs darüber stattfindet, bis wohin solche Maßnahmen eigentlich gehen können, dürfen und sollen. Es wird ja von manchen behauptet, dass es diesen Diskurs nicht gäbe. Das stimmt ja nicht, den führen wir ja auch gerade. Und das Problem ist nur, dass wir keine eindeutigen Kriterien dafür nennen können. Ich glaube schon, dass die Formulierung all das, was nicht zwingend nötig ist, vielleicht etwas ist, was uns tatsächlich mehr Freiheitsgrade gibt als ein Verbot. Freiheitsgrade in dem Sinn, dass wir womöglich auch aus freien Stücken das Notwendige tun können. So hat man tatsächlich mal Freiheit auch definiert, das Notwendige und das Mögliche irgendwie miteinander zu verbinden. Also als Berufsoptimist würde ich sagen, ist es im Moment eigentlich eine Form, die mir besser gefällt als die Verbote oder die zu starken Regulierungen, die uns womöglich noch bevorstehen. Wir wissen es nicht.
Ist eine Praxis des Vermeidens oder eine Ästhetik des Unterlassens, um es mal so ein bisschen feuilletonistisch zu sagen, als eine aktive Form des Handelns für Gesellschaften dauerhaft praktikabel, also den Dingen aus dem Weg zu gehen?
Also ernsthafterweise muss man doch sagen, besteht soziale Ordnung vor allem im Unterlassen. Also ich würde ja zivilisiertes Verhalten darin sehen, dass wir nicht alles tun, was wir jetzt gerade im Moment wollen, dass wir nicht alles sagen, was uns gerade in den Kopf kommt. Also deshalb sind zum Beispiel manche sozialen Netzwerke so unzivilisiert, weil man da schnell reinschreiben kann, was einem in den Kopf kommt, weil das nicht irgendwie sozial kontrolliert wird. Also wir erleben doch an uns im Moment, dass dieses Unterlassen eigentlich etwas ist, was durchaus sowas wie zivilisiertes, friedliches, angemessenes Verhalten mit den anderen abbildet. Und das wird im Moment reflexiv. Das ist doch das, was in dieser Krise besonders sichtbar wird, dass manche Formen von Ordnungsbildung und Ähnlichem, die uns sonst selbstverständlich erscheint, jetzt reflexiv wird. Das heißt, wir müssen sie aktiv tun. Also ist es sozusagen, das Unterlassen wird selbst zu einem Handeln, das man zurechnen kann. Und konkret bedeutet das natürlich schon, dass, wenn es uns vielleicht gelingt, diese manche Unterlassungen sehr aktiv im Moment zu betreiben, bleiben, dass wir dann weniger von außen gezwungen werden müssen durch die Verhältnisse. Was mich ein bisschen aufregt, das muss ich tatsächlich sagen, ist, dass viele ja im Moment behaupten, als gäbe es so etwas wie eine Form von staatlicher Willkür oder geradezu Lust daran, die Menschen zu gängeln oder ihnen die Grundrechte zu nehmen. Also davon kann ich in Deutschland im Moment eigentlich nichts erkennen. Es ist eher der Umgang mit einer Situation, die wir eben nicht angemessen einschätzen können. Und da gefällt es mir eigentlich ganz gut, dass wir ein bisschen zurückgeworfen werden auf unsere eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, die wir ja tatsächlich haben. Ich weiß, dass die Menschen sehr unterschiedlich leben. Das ist viel, viel schwieriger, wenn man in einer kleinen Wohnung mit vielen Kindern zusammen ist, zu unterlassen, als wenn man in anderen Verhältnissen lebt, in denen das vielleicht besser möglich ist. Aber auch dafür müssen wir wahrscheinlich ein Gespür bekommen. Was tatsächlich kritisiert wird, ist, dass die Maßnahmen womöglich nicht konsistent genug sind. Das sagen sehr aktuelle Umfragen sehr genau. Wir hätten gerne ja Regeln, die so konsistent sind, dass wir sie erstens überblicken und zweitens auch verstehen können. Ich glaube, dass die Menschen eine Welt haben wollen, auf die sie sich einen Reim machen können. Wenn die Dinge nicht zusammenpassen, dann ist man auch nicht in der Lage, selbst guten Gewissens etwas zu unterlassen.
Sagt Armin Nassé, der Münchner Soziologe. Und sein jüngstes Buch heißt Das große Nein, Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests. Wir wechseln zur bildenden Kunst. Der, um den es jetzt geht, gehörte zu den bekanntesten Künstlern der DDR, Walter Womacker. Fünf Rübenhackerinnen etwa, ein großes Gemälde von 1955. Da bestellen fünf Frauen das Feld, ohne zu murren, leiden nicht unter der schweren Arbeit. Sie ernten die Früchte der neuen Gesellschaft. Er bekannte sich ausdrücklich zur DDR und war seit 1950 SED-Mitglied. Es finden sich aber auch ganz andere Bilder bei ihm, Maskengemälde, Porträts, Stadtansichten, Glasmalerei sowie großformatige Wandmalerei im öffentlichen Raum. Ein vielfältiges Werk also. Die kleine Galerie Eberswalde in Brandenburg zeigt das Werk dieses Malers und Carsten Probst, mein Kollege, ist damit vertraut. Herr Probst, was war das bitte für ein Maler, ein privilegierter Maler, muss man ja sagen, der 1925 da geboren wurde?
Ja, Sie suchen also in dieser Ausstellung zunächst mal so monumentale Lenin- oder Stalin-Bildnisse, Marx-Engels-Büsten und so weiter vergebens, Herr Köhler. Auch keine Jubelbilder von Paraden oder Gemälde mit Kampfparolen. Gut, es gibt eine Studie für ein Porträt von Walter Ulbricht, mit dem Womacker ja fast ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, oder so ein Heldenporträt des kommunistischen Kämpfers John Scheer, der von den Nazis ermordet worden war. Oder auch dieses Bildnis von Erika Steinführer von 1980. Das ist so eine Vorzeigeproduktionsleiterin. Aber eben schon bei diesen beiden letztgenannten Gemälden nimmt Womacker Anleihen bei Siebdruckverfahren, die er sich bei Robert Rauschenberg zum Beispiel abgeschaut hat. Und diese von Ihnen erwähnten Rübenhackerinnen, die zeigen ja richtig harte Arbeit, was eigentlich auch in der frühen DDR eher ungewöhnlich war. Durch diese ganze Ausstellung, will ich sagen, haben Sie eigentlich Schwierigkeiten, dieses Werk einem einzigen Künstler zuzuordnen. Im Frühwerk haben Sie so einen düsteren Expressionismus im Nachklang des Kriegsendes, erinnert so ein bisschen an Karl Hofer. Oder dann haben Sie später Reisebilder, Blumen, wo man an Nolde denkt. Dann zitiert er wieder Léger und Picasso in diesem berühmten großen Bilderfries am Haus des Lehrers am Alexanderplatz. Ja, und dann gibt es eben noch diese überaus lieblichen, verzuckerten Sujets, wie dieses Gemälde am Strand mit so einem mondänen, verliebten Pärchen, das sogar auf DDR-Briefmarken reproduziert wurde, überhaupt zu den meist reproduzierten Bildern eines deutschen Malers gehört. Und das bis heute eben auch so überaus populär noch in Ostdeutschland ist.
Ich entnehme Ihren Worten SED treu und nah, aber beileibe keine DDR-Betonkopf-Staatskunst.
Nein, also Eckhard Gehlen, der Kurator, sagt, er habe eben auch anfangs gezögert, als er den Auftrag für diese Ausstellung erhalten habe. Dann habe er aber die Autobiografie Womackers gelesen und ihn dort eben als so eher gewinnenden, bodenständigen Charakter kennengelernt, der in seinen Ansichten überhaupt nicht dogmatisch gewesen sei und fast verwundert über seinen Erfolg in der DDR gewesen sei. Ja, und gerade aber diese erwähnte liebliche, freundliche Form von Staatskunst, so läuft es auch auf die These dieser Ausstellung hinaus, die pflegte so einen sogenannten sozialistischen Humanismus, propagierte ihn auch, eine am klassischen Bildungsideal seit Goethe und Schiller orientierte Adaption eben des humanistischen Erbes, dem Womacker dann eben so eine möglichst sympathische, volkstümliche Erscheinungsweise in seinen Bildern geben wollten. Das war, glaube ich, was auch Walter Ulbricht an Womacker so gefiel, und das passt eben auch noch eher in diese Ulbricht-Zeit. Das ist natürlich teilweise auch Bildungskitsch, aber eben auch auf seine Weise, auf ihre Weise eine gewisse Art von Propaganda.
Verstehbare Figur. figürliche Malerei, ein privilegierter Künstler mit Reisefreiheiten, der nach dem Ende der DDR nichts bereute, anders als andere Maler übrigens. Wie geht das zusammen mit dieser stilistischen Vielfalt? Das scheint sich doch zu widersprechen.
Ja, das scheint sich zu widersprechen. Also, wie gesagt, er passt einfach nicht in dieses Klischee vom Betonkopfkünstler. Er passt auch nicht in dieses Klischee der Leipziger Schule, die sich so fast trotzig gegen das Formalismus, im Formalismusstreit sozusagen auf die Seite der autonomen Kunst hat schlagen wollen. Er war nicht diese Art von, es ging ihm gar nicht so um diese Art von Autonomie, das schildert auch Eckhard Gillen so in seiner Bestandsaufnahme. Nein, er war, man kann sagen, kunsthandwerklich hochbegabt und bringt auch diese Sujets und auch diese verschiedenen Stilistiken, bringt er absolut überzeugend in das Bild ein, aber man kann erkennen, wie er eben von verschiedenen Blickrichtungen aus immer wieder denselben Gedanken umkreist, wie kann er mit seiner Malerei im Sinne des sozialistischen Humanismus sozusagen mit dem Betrachter direkt kommunizieren, und das wirkt natürlich außerordentlich süffig und wie gesagt manchmal sehr nahe am Kitsch, aber eben durch seine Könnerschaft eben auch irgendwo gekonnt.
Ja. Sie müssen ein rasches Wort verlieren über Hans Ticher, der ihm gegenübergestellt wird, ein Studienkollege in dieser Ausstellung, der dann eher was ganz anderes macht, so eine Art DDR-Pop-Art?
Genau, Ticher geht es eben genau anders als Wommacker. Er zielt in seiner Malerei auf die Mechanismen des Staatsapparates und Wommacker ist eben Teil einer DDR-Kulturindustrie, die Ticher gerade sehr kritisch sieht. Und dieses berühmte Paar am Strand von Wommacker, das ich erwähnte, das malt Ticher tatsächlich nicht lieblich, sondern als robuste sozialistische Arbeitskollegen sozusagen, die einfach Freizeit machen.
Carsten Probst über Walter Wommacker zu sehen in der kleinen Galerie Eberswalde war das. Wir wechseln zur Sprechbühne. Opernregisseur Benedikt von Peter, der ist der Intendant am Theater in Basel und hat Olivier Messiaens Saint-François d'Assise auf die Bühne gebracht. Sehr heutig Franziskus als Obdachlosen in einem heruntergekommenen Vorstadtszenario. Im gleichen Bühnenbild spielt nun neu David Lindemanns Stück Das Ende der Welt, wie wir es kennen. Eine, man ahnt es, Weltuntergangsvision, in der ein humanistischer Prepper, so ein jemand, das ist so einer, der der Be-Prepared-Szene angehört, eine Androidin und skurrile Gestalten in unwirtlicher Umgebung sich durchschlagen müssen. Inszeniert hat das Ganze Schauspieler Jörg Pohl, der vom Hamburger Thalia-Theater nach Basel gekommen ist, und gesehen hat das aus dem Parkett Christian Gambart.
Die Apokalypse muss man sich offenbar als Wohngemeinschaftssitzung vorstellen. 6 ziemlich derangierte Lebewesen sitzen in Basel neben Efeu überwucherten Strommasten in einer tristen Supermarkt-Suburb und diskutieren über den richtigen Gebrauch des Klopapiers und die Aufteilung der Fleischvorräte in Zeiten der Knappheit. Sie repetieren ökologisches Grundwissen über den Treibhauseffekt und sprechen in Soziologen-Chinesisch über Vertrauen als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Sie betreiben ein eigenes Stadtradio für 6 Personen inklusive Moderatorin und geben sich einen Kodex, eine Art Grundgesetz. Es scheint, als habe die Alternativszene das Basler Stadttheater besetzt. Und das ist ja auch so. Die ganze Spielweise kommt aus der freien Theaterszene und der Text, eine Ausarbeitung des Berliner Autors David Lindemann, schlängelt sich völlig unbekümmert um irgendeine Dramaturgie durch die Assoziationsketten der Digitalgesellschaft. Am Anfang simuliert man noch einen Überfall auf einen Supermarkt, aber das ist nur Probe, Überlebenstraining. Dann labert man sich durch die Modethemen der WG-Kultur und spielt dabei ein bisschen Weltuntergang.
Wetterschäden. Das bedeutet für unsere jüngsten Hochrechnungen 2370 glückliche Stunden maximale Versorgungssicherheit. Liebe Wasties, lasst euch nicht hängen, Arbeit ist Hoffnung.
Das Beste an dieser Aufführung ist das tief traurige, modrige Vorstadtbühnenbild von Martin Ack. Betonwände, Reklametafeln, Supermarktfassaden und Automatiktüren, Strommasten, auf deren Leitungen pechschwarze Papiervögel sitzen, wie bei Hitchcock. Das ist eigentlich das szenische Ambiente für Olivier Messiaens Oper Saint-François d'Assise, das man einfach stehen lassen hat. Der heilige Franziskus ist da ein Obdachloser im Posthistoire. Aber da gibt es Messiaens suggestive, religiös aufgeladene Musik und den Gesang der Vögel, Vögel, die dem heiligen Franziskus am Herzen liegen. Bei David Lindemann gibt es nur das Geschwätz der Prepper-Szene, Be Prepared für den Weltuntergang, die wenigen Szenen mit kabarettistischem Potenzial, ein hübscher Vortrag über die Liebe zum Beispiel, werden einfach lautstark weggespielt. Regisseur Jörg Pohl, der selber die Hauptrolle übernommen hat, orgelt sich als alter weißer Rastermann durch so ziemlich alle Klischees, die man von besserwisserischen Szene-Gurus im Kopf hat. Gala Otero Winter spielt einen weiblichen Cyborg, der sinnigerweise Gaia heißt wie die Erdenmutter in der Mythologie. Bei ihr ist eine überlebenswichtige Egoismusplatine eingebaut, die aber dann, als die Liebe zuschlägt, ausgewechselt werden muss. Am liebsten sieht man noch Jan Bluthart zu, der als spastischer Zombie durch die Szene taumelt und als bekennender Fleischfresser auch keine altruistischen Skrupel kennt. Die übrigen drei Schauspieler hausen als Waschbär, Pilz und Kakerlake unter Plastikplanen und sind Opfer der Kostümbildnerin, sodass sie nichts mehr spielen müssen. Dass diese postapokalyptischen Repräsentanten von Flora und Fauna singen können, ist dann doch erstaunlich. Der Unbehaustheit der Bühnenfiguren in dieser Inszenierung entspricht offenbar eine gewisse intellektuelle Unbehaustheit des Autors, der nicht so recht weiß, ob er die Apokalypse nun ernst nehmen oder doch eher satirisch ausmelken will. Die Regie ist ihm da ebenbürtig, tendiert aber eher zur Spaßguerilla. Als kritischer Abend für die gymnasiale Oberstufe wäre das alles sicher super, als Premiere im Theater Basel aber ist dieses Katastrophenszenario katastrophal daneben.
Sagt Christian Gampert über das Ende der Welt, wie wir sie kennen, Jörg Pohl und Ensemble am Theater Basel. Am Ende eines ganzseitigen Beitrags für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die bevorstehende US-Wahl, da schreibt der Schriftsteller Richard Ford über den Zustand der US-Demokratie. Wir haben den Karren hier drüben ganz schön gegen die Wand gefahren. Ich vertraue darauf, dass es nicht zu spät ist, das wieder in Ordnung zu bringen. Wut auf die Regierung hat auch ein anderer bedeutender US-Autor, der New Yorker Schriftsteller Paul Auster. Er will die Wiederwahl Donald Trumps verhindern. Was aber, wenn der nur ein Ergebnis anerkennt, bei dem er als Sieger hervorgeht? Dann verliert die Demokratie. Peter Mücke traf den Schriftsteller Paul Auster.
Ein paar Mal hatte Paul Auster den Termin verschoben. Als mittlerweile 73-Jähriger gehört der Schriftsteller zur Corona-Risikogruppe. Erst recht in New York, wo mittlerweile mindestens 25.000 Menschen mit dem Virus gestorben sind. Doch jetzt will Auster einen der letzten milden Herbsttage nutzen, um mit uns zu reden. Im Garten hinter seinem Haus in Brooklyn.
Talking about the coronavirus, to me it has been a moment in my long history now of being a citizen of the United States. I think the moment when I felt more rage than I've ever felt before about the stupidities of my own government.
Noch nie in seiner langen Zeit als US-Bürger habe er eine solche Wut auf seine Regierung gehabt wie jetzt. Die Ignoranz, das Leugnen, die Verantwortungslosigkeit hätten zu einer Katastrophe geführt, so beschämend, dass man eigentlich gar nicht darüber reden wolle.
The ignorance, the denial and the irresponsibility have led to a catastrophe in the United States. A thing so awful that it's embarrassing to even talk about it. We have 4% of the world's population here, and yet nearly 25% of all the deaths have been here.
4% der Weltbevölkerung leben in den USA, aber nahezu ein Viertel der Corona-Todesfälle gebe es hier. Dieses ganze Elend frustriere ihn, mache ihn wütend auf ein System, das so etwas zulasse.
To watch the misery and deaths and illnesses of people, I'm so frustrated. I'm so angry at the whole system that has allowed this to happen.
Ein System, das sich ändern müsse. Deshalb hat Auster zusammen mit anderen US-Schriftstellern die Initiative Writers Against Trump gestartet, der sich inzwischen mehr als 1.800 Autoren, Essayisten und Songtexter angeschlossen haben. Das Ziel, zumindest die Wiederwahl Trumps verhindern. Wobei Auster es immer noch nicht begreifen kann, dass dieser kranke, verrückte, narzisstische Wahnsinnige beim letzten Mal von 63 Millionen US-Amerikanern gewählt wurde.
I can't get it. I mean, you see that this is a sick, crazy, narcissistic maniac, and yet 63 million people voted for him last time.
Und dieses Mal, Auster wagt keine Prognosen. Nach aller Wahrscheinlichkeit müsse Trump verlieren.
Well, what if he refuses to leave? Then we're faced with something that's never happened in the United States history.
Aber was passiert, wenn er sich weigert, das zu akzeptieren? Dann stehen die USA vor einer Situation, die es noch nie gegeben hat. Selbst während Kriegen und sozialen Unruhen gab es immer einen friedlichen Übergang. Aber das ist diesmal nicht gewiss und das birgt die Gefahr eines gewaltigen Konflikts. Und mit all den Waffen da draußen und den Menschen, die begierig darauf sind, sie auch zu benutzen, ist das ein Rezept für Chaos. Auster appelliert deshalb an die US-Medien, den Menschen klarzumachen, dass es wegen der vielen Briefwähler am 3. November möglicherweise noch keinen Sieger geben wird. Zum ersten Mal in der jüngeren US-Geschichte.
And it's gonna take 6 weeks, 2 months for all the votes to be counted.
Es wird vielleicht 6 Wochen dauern oder 2 Monate, bis alle Stimmen gezählt sind. Wenn die Leute akzeptieren, dass der 3. November nicht das Ende ist, sondern der Beginn der Auszählung, dann können vielleicht die schlimmsten Unruhen verhindert werden, die wir befürchten. Sein Albtraum jedoch sei, sagt Auster, dass Trump am Ende die Wahl doch gewinnen könnte. Dann glaube ich, sind wir auf dem Weg in den Faschismus. Die Zeichen dafür sind deutlich. Während der Demonstrationen in Portland und anderswo hat Trump militärische Sonderkommandos geschickt, sowas wie seine eigenen Sturmtruppen. Er hat den 17-Jährigen ermutigt, der in Kenosha, Wisconsin 2 Leute umgebracht hat. Das sind Zeichen, dass sein Land dabei ist, zur Hölle zu fahren. Das ist der Weg in den Autoritarismus.
Paul Auster war das im Beitrag von Peter Mücke. Die staatlichen Ballettschulen in Berlin und Wien standen zuletzt wegen ihrer Übergriffigkeit in den Schlagzeilen. In München dagegen will man mit einem neuen Konzept in die Zukunft schauen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Das pädagogische Konzept für die Ballettakademie in München, das heute vorgestellt wurde, ist schon seit Beginn des Monats Oktober Grundlage für die Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater. Ein autoritär geprägtes Meister-Schüler-Verhältnis sei nicht mehr zeitgemäß, erklärte die Hochschulleitung heute. Lehrende verpflichten sich zu einer transparenten Feedback-Kultur und einem Lehrverhältnis auf Augenhöhe, so Dozent David Russo.
Studierende mussten stets als gesamte Menschen betrachtet werden. Das heißt ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele, mit all ihren emotionalen, sozialen, ästhetischen, kreativen und geistigen Aspekten.
In den vergangenen Monaten hatten Lehrende, Eltern und Schülerinnen an den Ballettschulen in Wien und Berlin von physischer und psychischer Gewalt und sexuellen Übergriffen berichtet. Mit dem neuen Konzept an der Münchner Ballettakademie, das auch einen Elternbeirat vorsieht, will man also mit gutem Beispiel vorangehen. Die Frankfurter Buchmesse, dieses Jahr digital, ging gestern Abend zu Ende. Die Schriftstellerin und Verlegerin Zoe Beck sagte im Deutschlandfunk Kultur, das Geschäftliche habe sich auch über die neuen Wege regeln lassen. Das Gespräch dagegen habe sehr gefehlt. Und sie machte auch noch mal klar, wie viel eben auch an so einer großen Kulturveranstaltung noch dranhängt.
Bei den Berufsgruppen, mit denen ich ja dann entsprechend zu tun habe, jetzt im Hotel, im Taxi, im Restaurant, da ist eine ganz, ganz große Depression natürlich unterwegs. Der Taxifahrer hat mir was erzählt von 90% Umsatzeinbußen. Und hier im Hotel hat man sich wahnsinnig gefreut, als ich am Check-in sagte, ich muss eine Nacht länger bleiben. Also da freut man sich jetzt über jeden einzelnen Gast und über alles, was überhaupt passiert drumherum.
Sagte die Schriftstellerin Zoe Beck im Deutschlandfunk Kultur. Eine Paarung, die es bei zukünftigen Buchmessen nicht mehr geben wird, ist die des Verlags S. Fischer und der Schriftstellerin Monika Maron. Maron beklagte gestern in der Zeitung Welt am Sonntag, dass der Verlag fast 40 Jahre lang ihr Leben gewesen und dass sie nun mit 79 Jahren heimatlos sei. Sie fühle sich missverstanden in einem, Zitat, Klima, in dem alle dreimal überlegen, was sie sagen dürfen, ohne dass man über sie herfällt. Der S. Fischer Verlag hat sich bislang zu der Aufkündigung der Zusammenarbeit mit Monika Maron nicht geäußert. Der 2009 gestorbene Fotograf Roger Melis soll ein Archiv in der Akademie der Künste bekommen. Er gilt als einer der großen Fotochronisten der DDR. Morgen wäre er 80 Jahre alt geworden. Sein Nachlass geht nun schrittweise an die Akademie. Dazu gehören neben Fotografien auch Briefwechsel, Kalender oder Arbeitsbücher. Melis war vor allem für seine Dokumentation des Alltags in der DDR bekannt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Im Namen aller Beteiligten an dieser Ausgabe verabschiedet sich Michael Köhler. Mein Hinweis noch auf die nachfolgende Sendung, die Information am Abend, unter anderem mit dem Thema die Debatte um die Kompetenzen in der Corona-Krise.